den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Wir sind wieder auf Sendung. Dank unserer Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, für die wir herzlich danken. Am Konzept ändert sich nichts, nur dass wir die Welt vor 100 Jahren nun durch die Brille der Hamburger Zeitungen betrachten. Also verfolgt mit uns den Weimarer Sommer in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge. Und jetzt geht's los.
Mit unserem Umzug zu den hamburgischen Quellen ist zu erwarten, dass bestimmte Themen mehr Präsenz bei Auf den Tag genau bekommen. Besonders der maritime Bereich kommt einem da in den Sinn und tatsächlich führt uns unser heutiger Artikel von den Tiefen des Meeres bis in die Bratfischküche und beschreibt den Weg der Fische von den Fischgründen über die Fischkutter bis auf den Teller. Verfasst hat ihn ein Dr. Nikolaus Peters, der wohl identisch ist mit dem 1900 geborenen späteren Kustos des Zoologischen Museums Hamburg, für das Hamburger Echo vom 3. August 1924. Das Hamburger Echo ist die sozialdemokratische Zeitung der Hansestadt, sozusagen der Hamburger Vorwärts. Der Autor beschäftigt sich aber nicht nur mit den Vorgängen der Fischverarbeitung, sondern hat auch die Verbindung von Kosten und Nährwert für breitere Bevölkerungsschichten im Blick. Frank Riede ist für uns mit den Fischern zur Wikingbank ausgefahren.
Von den Tiefen des Meeres bis zur Bratfischküche. Von Dr. Nikolaus Peters, Finkenwerder. Die Wikingbank an der Südküste Norwegens ist so bekannt durch den großen Reichtum an Fischen, wie sie gefürchtet ist wegen des dort vorherrschenden schlechten Wetters. Schon tagelang hatte der stürmische Nordwest die See aufgepeitscht. Eine Bö kam auf die andere. Wind, Regen, Hagel. Eine ganze Anzahl Fischdampfer trieben, den Bug dem Unwetter entgegengekehrt, als ein Spiel der Wellen umher. In jedes Wellental stürzten sie hinab und erschienen wieder hochgeschleudert im Gischt und Schaum des nächsten Berges. Erst am letzten Abend hatte sich der Wind ein wenig gelegt. Trotz der noch stehenden hohen Dünung hatte man schon wieder die Netze ausgesetzt und tut jetzt den ersten Zug. Auch ein Hamburger Dampfer ist dabei. Der wachhabende Steuermann guckt schon öfter nach der Uhr im Kartenhaus. Um 12 Uhr Mitternacht soll das Netz eingehievt werden, das sie bereits 4 Stunden lang in 200 Meter Tiefe über den Meeresboden entlangziehen. Die Nacht ist stockfinster. Das Schiff ächzt und stöhnt und taumelt von der einen auf die andere Seite. Der Dampfer nimmt wenig Wasser über, nur von Zeit zu Zeit stürzt eine hochgerollende Woge über die Reling und dann schlägt das Spritzwasser klirrend gegen die Scheiben des Steuerhauses. Schließlich ist es Mitternacht geworden, der Kapitän wird geweckt und auch im Matrosenlogis wird es laut. »Reise, Reise, einteen!« Vom Englischen »to rise«, »einteen« gleich »einziehen«. Alle Mann an Deck. Schon brennen die Arbeitslichter, schon rasselt die Winde auf dem Vordeck und zieht mit lautem Getöse das Schleppnetz, die sogenannte Kurre, an den 400 bis 500 Meter langen stählernen Leinen herbei. In Ölzeug und hohen Seestiefeln schaffen die Fischer an Deck. Der Wind bläst aus der noch schnell angezündeten Pfeife glühende Funken heraus. Da plötzlich taucht in einiger Entfernung in der Dunkelheit ein großer, weißer Körper hoch aus dem Wasser. Das ist der Stert, der Schwanz des Netzes, voll von Fischen. Je größer der Fang, desto höher ragt der treibende Netzbeutel mit der Beute aus dem Wasser. Mit dem Ladebaum wird derselbe an starken Manilastroppen hängend auf das Vordeck gehievt und geöffnet. 120 Korb, das heißt 120 Zentner, meint der erste Steuermann beiläufig zu seinem Kollegen. Das ganze Vordeck wimmelt von blanken, beschuppten, teils noch zappelnden Fischen. Hier sind sie alle vereinigt. Freunde und Feinde, Rund- und Plattfische, Knorpel- und Knochenfische, Raub- und Friedfische, vom großen, 3 Meter langen Landhai bis zum kleinen Wittling und zwischen ihnen eine Unmenge von Seewalzen und See- und Schlangensternen. Hier liegt ein großer Kabeljau, der einen halb verschlungenen Wittling im Maul hält, dort ein Leng, dem durch die schnelle Beförderung an die Oberfläche und durch die dadurch hervorgerufene plötzliche Verminderung des Wasserdruckes die Eingeweide aus dem Maul herausgequollen sind. »He smoked and cigar«, sagen die Matrosen, ein gefährlicher Seewolf, auch Cuttfish genannt, der das vorzügliche Karbonadenfleisch liefert, beißt mit seinen mächtigen Zähnen in ein Fischschott, dass das Holz laut knackt. Ein großer Hai liegt auf dem Rücken mit aufgesperrtem Rachen, der rundherum mit spitzen Zähnen besetzt ist. Zum weitaus größten Teil besteht der Fang aus großen Längfischen, blanken Kabeljau und dem beim Schein der Lampen in seinem prächtigen Schuppenkleid glitzernden Seelachs. Diese drei Arten sind es besonders, die zu den delikaten gebackenen Fischfilets und Koteletts in den neuerdings überall eingerichteten Fischbratküchen verwendet werden. Die fleißigen Fischer beginnen sogleich mit der Verarbeitung des Fanges. Jedes Tier wird sorgfältig ausgeweidet, jeder Art für sich in Körbe gesammelt. Von den überkommenden Seen bald durchnässt, alle Bewegungen des schwankenden Schiffes mitmachend, bald mit den Fischkörben nach dieser, bald nach jener Seite rutschend, so schlagen sich die Steuerleute und Matrosen Seite an Seite gebückt, mit dem Schlachtmesser in der rechten auf den Deck herum. Die Fische werden säuberlichst gewaschen und darauf im Fischraum vollkommen in Eis verpackt. So ringen unsere Fischer in hartem Kampfe Tag und Nacht, halb vor Sturm treibend, halb bei hohem Seegang fischend, in steter Lebensgefahr dem unerschöpflichen Meere die reichen Schätze ab. Ungefähr 3 Tage dauert die Reise von den fernen Fangplätzen bis zum Heimathafen. Gewöhnlich am Nachmittag erreichen sie den Hamburger Hafen. Während der Nacht wird der Fang gelöscht, um am anderen Morgen früh in den Fischhallen verauktioniert zu werden. Noch am Vormittag wird die gekaufte Ware zu den Bratfischküchen gefahren, wo die Fische geköpft, entgrätet, filetiert und in Portionsstücke zerlegt werden. Diese werden gesalzen, mit einer Masse von Mehl und Eiern paniert und schließlich in reinstem Pflanzenfett schwimmend bei einer Temperatur von 200 Grad Celsius gar gebacken. So zubereitet erscheinen die fernen Bewohner des tiefen Meeres als leckere Gerichte in den Bratfischküchen auf dem Tisch. Für 40 Pfennig werden hier die äußerst nahrhaften und bekömmlichen Mahlzeiten feilgeboten. 1 Pfund Fisch und 1 Pfund Kartoffeln. Schon heute essen Hunderte von Menschen in den Bratfischküchen. Immer mehr Anklang finden diese gesunden, billigen Fischgerichte. Neue Küchen sind im Entstehen begriffen. Diese Art der billigen Volksspeisung ist schon seit Jahren in England und Amerika weit verbreitet. Nach vieler Mühe ist es schließlich auch bei uns gelungen, den Reichtum des Meeres an billigen Massenfischen, die auch leider heute noch in großen Mengen in die Fischmehlfabriken wandern, als Volksnahrungsmittel auf die oben beschriebene Weise zu verwerten, zum Wohle der deutschen Fischerei und des deutschen Volkes.
Frische Fische fischt Fischers Fritz. Und ist die Fischerei vorbei, wollen alle nur Omega-3. Und Captain Iglu macht sich Sorgen. Ich nicht. Ich sag bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.